So, darf ich euch bitten, dass ihr dann eure Plätze wieder einnehmt zum zweiten Teil. Ich hoffe, ihr habt gute Gespräche gehabt. Vielleicht sind auch Fragen aufgekommen. Nachher soll Gelegenheit sein, die auch zu stellen und Beiträge in der Diskussion zu haben. Aber zuerst haben wir jetzt noch einen zweiten Teil mit Rolf Pöhler. Seid so gut, macht die Tür Ihnen zu. Ich darf vielleicht einen Hinweis geben, bevor ich nachher zum Schluss noch ein paar Worte sagen werde, wollte ich darauf hinweisen, wenn jemand früher gehen müsste. Es stehen hinten links und rechts von der Tür zwei Stühle mit jeweils einem Körbchen drauf. Und ihr müsstet dann nicht zwingend bis zum Schluss warten, wenn ihr euch beteiligen wollt und etwas geben wollt für die Arbeit unserer Initiative. Wir wären sehr dankbar dafür und würden uns freuen darüber. Jetzt, lieber Rolf, bist du wieder dran.
Die jetzt reinkommen, haben wahrscheinlich das letzte Stück Kuchen genommen. Und verdauen tun wir das jetzt alle. Vielen Dank den Veranstaltern und vor allem den liebevollen Händen und Rezeptumwandlern. Es hat hervorragend geschmeckt, findet ihr nicht? Wir haben vorhin mit einem Lied begonnen, wir machen das jetzt auch, aber nicht um einer Form zu genügen, sondern weil ich nachher gegen Ende dieses zweiten Teiles mit euch ein Bekenntnis singen möchte. Ein Bekenntnis, das man nicht kennt, kann man aber nicht singen. Deswegen möchte ich euch jetzt mit dem Bekenntnis vertraut machen und wir fangen bei der Form an, das heißt bei der Melodie. Die dürft ihr euch jetzt mal anhören. Dann werden wir sie einfach so mitsummen und dann werden wir gucken, ob wir den Text auch noch dazu kriegen. Und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr das bekennen wollt oder nicht, aber das dann später. Erstmal die Melodie. Es ist ein Lied von Albert Frey, nicht ganz unbekannt, in christlichen Kreisen. Er hat wunderschöne Lieder gedichtet und singt auch selbst. Und das ist sein Lied mit dem Titel Lebensgrund. Gleich noch einmal an und ich werde mal den Text der ersten Strophe dazu sprechen. Einfach damit ihr Töne und Text ein bisschen verknüpfen könnt. Ich glaube an den Vater im Himmel, den Schöpfer, der der Welt Leben gibt, allmächtig und barmherzig und gnädig, der seine Kinder unendlich liebt. Darauf vertraue ich. Darauf verlasse ich mich. Ich bin mit Gott im Bund. Das ist mein Lebensgrund. Jetzt bei der dritten Version versucht ihr einfach mal so mitzusummen, nur so ein paar Töne zu erhaschen. Jetzt werde ich mal die erste Strophe mit Text singen und ihr summt einfach die Melodie mit. Ja? Ich glaube an den Vater im Himmel,
den Schöpfer, der der Welt Leben gibt. Allmächtig und barmherzig und gnädig, der seine Kinder unendlich liebt. Darauf vertraue ich mich, darauf vertraue ich. Ich bin mit Gott im Bund, das ist mein Lebensgrund.
So, jetzt machen wir mal Folgendes, dass wir den... Bleib nochmal da, wir wollen die erste Strophe... Habt ihr den Text jetzt von der ersten Strophe? Das machen wir nochmal, nachher singen wir das Ganze. 3, 4.
Ich glaube an den Vater im Himmel, den Schöpfer, der der Welt Leben gibt. Allmächtig und barmherzig und gnädig, der seine Kinder unendlich liebt. Darauf vertraue ich mich, darauf vertraue ich. Ich bin mit Gott im Bund, das ist mein Lebensgrund.
Wunderbar, das werdet ihr jetzt nicht vergessen. Ich danke dir ganz herzlich und wir machen dort weiter, wo wir aufgehört haben. Teil 2. Wie viele Glaubenspunkte sollten es sein und welche? In diesem zweiten Teil möchte ich euch meine Wunschkennzeichen eines adventistischen Glaubensbekenntnisses nennen. Es sind 10 an der Zahl. Ich werde mit euch 3 Beispiele für christlich-adventistische Bekenntnistexte betrachten und am Schluss ein paar Ausführungen machen über die Generalkonferenz, die vor uns liegt. 10 Wunschkennzeichen eines adventistischen Credos. Wenn ich ein Wunschkennzeichen haben möchte, muss ich dafür bezahlen. 10 oder 20 Euro, und dann kriege ich, wenn ich Glück habe, meine Wunschkombination. Klappt mich immer, entweder kriege ich die Buchstaben oder die Zahl, selten kriege ich meine STA 777. Welche Wunschkennzeichen hätte ein Glaubensbekenntnis, das du Woche für Woche, Sabbat für Sabbat, morgen für morgen mit voller Überzeugung sprechen würdest, um deinen Glauben zu bekennen mit Worten? Natürlich bekennen wir unseren Glauben mit Taten, mit Gesten, aber auch Worte sind ein Mittel, um Glauben auszudrücken. Glauben will bekannt werden in Worten. Welche Kennzeichen hätte denn ein solches Bekenntnis? Es geht mir nicht um einzelne Glaubenspunkte. Ich werde auch keine Zahlen nennen, weil ich gesagt habe, Glauben will gewichtet werden und Aussagen wollen nicht gezählt werden. Ich habe auch keine vollständige Liste von Glaubensartikeln und wünsche mir auch jetzt nicht eine, sondern es geht mir um die Eigenschaften eines aussagekräftigen und stimmigen Bekenntnistextes, der geeignet ist, den christlich-adventistischen Glauben vor Andersdenkenden zu bekennen. Also ich bin auf 10 gekommen. Das war keine Absicht, ich habe keine 10 gesucht, aber ich habe dann am Ende 10 gefunden und habe ich aufgehört zu suchen, weil es gerade so passte. Sonst wäre ich noch bei 13 gelandet, wäre auch nicht schlimm gewesen. Hätte ja zum heutigen Tag gepasst. Bei diesen 10 Punkten mischen sich formale und inhaltliche Aspekte. Werdet ihr sehen. Erstens. Jawohl. In der Kürze liegt die Würze. Weniger ist mehr. Ein Bekenntnis sollte man nach Hause tragen können, in einer Hand. 5 Punkte kann ich mir merken, wenn ich ein Thema halte und mir ohne Manuskript eine Rede halte, kann ich mir 5 Punkte merken. Kann ich still an den Fingern abzählen. Wenn ich ein ganz tolles Gedächtnis habe, auch 2x5. Aber das kann der Hörer schon nicht mehr fassen. Wenn du sagst, ich habe 5 Punkte, kommt noch fast jeder mit. 3 reicht ja auch. Aber weniger ist mehr. Ein Bekenntnis sollte auf ein Blatt Papier passen. Und ich meine jetzt nicht DIN A0, ich meine DIN A5. Die 28 Glaubensüberzeugungen bestehen aus 4200 Worten. Das kennt kein Mensch auswendig. Das heißt bestimmt jemand, aber ich kenne keinen, der es auswendig kennt. Ich kenne es auch nicht auswendig. 4200 Worte. Das ist ja durchaus sinnvoll. Ich meine, Bücher haben noch mehr Worte, nicht? Sind auch sinnvoll. Aber sie sind eben nicht kurze, knackige, stimmige, einprägsame Texte. Dafür sind mir 4200 zu viel. 2300 wären mir auch noch zu viel. 1844 sind mir auch noch zu viel. Die Tauffragen in unserer Gemeindeordnung, also in dem Buch Gemeindehandbuch, Gemeindeordnung, gibt es Tauffragen, die man zur Taufe stellen kann. Dieser Text hat 500 Wörter, 510. Das ist schon übersichtlich, das passt schon auf eine Seite. Die Taufurkunde, die es seit einigen Jahren gibt, und falls jemand von euch erst jung getauft ist, hätte er vielleicht die Chance gehabt, diese wunderschön gestaltete Taufurkunde zu bekommen, von der ich aber weiß, dass viele Kollegen sie noch gar nicht kennen. Da ist auch ein Bekenntnistext drauf, der umfasst 250 Worte. Und in dem Buch, was ich vorhin gezeigt habe, ist ganz am Ende auch ein Bekenntnistext, den ich mal selbst formuliert habe, mit sage und schreibe 140 Worten. Ich hätte noch 4 hinzufügen sollen. 144 ist eine gute Zahl. In der Kürze liegt die Würze. Natürlich kommt es viel mehr auf den Inhalt als auf die Länge an, aber ihr wisst, Formfragen haben durchaus Bedeutung. Zweitens, Konzentration auf das Wesentliche. Glaubensgrundsätze sind Glaubensgrundsätze. Das heißt, es sind Sätze, man formuliert in Sätzen, man formuliert Grundsätze, also nur das Grundlegende, nur das Basiswissen, das entscheidend ist, ohne dass es nicht geht, das sine qua non für die Lateiner, das Unverzichtbare, was den Glauben ausdrückt. Deswegen sind Glaubensgrundsätze Glaubensgrundsätze, sagt alles. Die Beschränkung auf die wirklich wichtigen Wahrheitsaussagen wollen nicht gezählt, sondern gewichtet werden. Die Beschränkung auf die wirklich gewichtigen und zentralen Glaubensaussagen machen ein solches Bekenntnis aus. Und das verlangt unvermeidlich eine Unterscheidung zwischen Kernpunkten und Randfragen des Glaubens. Und das ist eine sensible Sache. Alle sind sich einig, dass wir zwischen Kern- und Randfragen unterscheiden müssen. Nur wir sind uns überhaupt nicht einig, was denn die Kernfragen und die Randfragen sind. Darüber streiten wir. Aber die Notwendigkeit der Unterscheidung ist unvermeidlich. Sonst müssten wir Bibliotheken füllen und wären immer noch nicht fertig, unseren Glauben zu bekennen. Wäre etwas unpraktisch. Das heißt, die Konzentration auf das Wesentliche soll wirklich das Wesentliche enthalten. Das heißt also auch, es geht mir nicht um ein abgespecktes, kalorienarmes Schmalspurbekenntnis. Christsein leid. Nein, Das geht deshalb nicht, weil adventistischer Glaube ganzheitlich ist, das heißt, alle Lebensbereiche umfasst, sich in alle Lebensbereiche einmischt, und zwar direkt und unmittelbar. Mein Verhältnis zu meinem Körper ist Teil meines Bekenntnisses. Meine seelische Dimension ist Teil meines Lebens und Glaubens. Die geistige, intellektuelle Ebene hat mit meinem Glauben direkt zu tun. Aber auch die soziale Dimension und die spirituelle. Wenn Glaube ganzheitlich ist, dann ist ein Glaubensbekenntnis auch ganzheitlich und trennt nicht intellektuelle, abstrakte Wahrheiten über Vorgänge im Himmel von den ganz down-to-earth, lebenpraktischen Fragen, was ich in meine Suppe tue, um es jetzt mal ganz überspitzt zu sagen. Eine solche handliche Übersicht der Kernthemen des christlich-adventistischen Glaubens enthält einige unverzichtbare Ingredients. Nehmen wir das mal wie einen guten Eintopf, nicht wahr? Da sind mehrere Dinge drin und je nach Namen, also in Kartoffelsuppe sollte Kartoffel drin sein und bei Spätzle erwarte ich Spätzle und nicht irgendwas anderes. Was erwarte ich von einem adventistisch-christlichen Glaubensbekenntnis? Ich erwarte inhaltlich, dass 5 Dinge angesprochen werden. Jetzt bin ich wieder bei 5. Hat sich so ergeben. Erstens, natürlich muss über Gott gesprochen werden. Das brauche ich, glaube ich, nicht näher erklären. Aber wenn wir über Gott sprechen, dann geht es nicht ohne den Vater. Es geht nicht ohne den Sohn. Und es geht nicht ohne den Heiligen Geist. Das ist ein absolutes Muss. Der dreieine Gott muss im Mittelpunkt eines solchen Bekenntnisses stehen, denn es ist ja ein Bekenntnis unseres Glaubens an diesen Gott. Zum Zweiten muss natürlich auch über den Menschen gesprochen werden. Denn wir bekennen ja unsere Sünde und unsere Freude über die Erlösung. Wir sagen auch etwas über uns. Und 2 Dinge müssen auf alle Fälle über uns Menschen gesagt werden. Einmal unsere göttliche Berufung, Bild Gottes zu sein, Schöpfung. So hat sich Gott den Menschen gedacht. Und unsere gefallene, gestörte Beziehung zu Gott. Unser Sündersein, denn nur so hat das Evangelium hilfreiche Kraft, wenn es in eine Situation kommt, wo wir erkennen, dass nicht alles in Ordnung ist in unserem Leben. Also müssen wir drittens über die Erlösung sprechen, über das Heil, über die Rettung, über das Angebot Gottes, die Beziehung zu uns Menschen wieder zu heilen. Gott, Mensch, Erlösung, unverzichtbare Inhaltsstoffe eines christlichen Bekenntnisses. Und da Glaube ganzheitlich ist, geht es nie nur um den Glauben oder das Glauben, sondern immer auch um das Leben und damit auch um die Art zu leben, um meinen Lebensstil. Denn in adventistischen Glaubensüberzeugungen findet sich einige detaillierte Aussage über christlichen Lebensstil. Wie detailliert ist eine Frage für sich, aber dass deutlich werden muss, dass Glaube mit der Praxis zu tun hat, gelebtes Leben ist, gelebter Glaube ist, werteorientiert, scheint mir auch unverzichtbar zu sein. Und natürlich muss auch etwas gesagt werden über das Miteinander, über Gemeinschaft, über Familie, über wir, wo wir, so hat es Bonhoeffer gesehen, ich denke zu Recht, Gemeinde ist die einzig sichtbare Form der Christusgemeinschaft. Ich kann mit Jesus Verbindung haben, persönlich im Kämmerlein, aber sichtbar wird Christusgemeinschaft nur im Miteinander der Glaubenden, denn dort wird die Gemeinschaft mit Christus sichtbar im Miteinander der Gemeinde. Ich freue mich, dass Fazit so junge, interessierte Zuhörer hat. Konzentration aufs Wesentliche. Drittens, trinitarische Struktur. Alle guten Dinge sind bekanntlich 3. Der dreieine Gott könnte sehr wohl ein Gliederungsprinzip, ein Ordnungsprinzip eines christlich-adventistischen Bekenntnisses sein. Ich sage mal hier, das muss es nicht, aber es ist sicherlich sinnvoll, auch bewährt. Ich will euch nachher gleich noch Beispiele zeigen. Auch unser Lied ist so aufgebaut. Die Schwierigkeit bei einer trinitarischen Struktur, wenn man sie konsequent durchzieht, also sagen wir mal in drei Hauptartikeln, die Schwierigkeit, dass dann immer so ein paar Reste übrig bleiben. Beim kirchlichen Glaubensbekenntnis muss man irgendwo Kirche, Sündenvergebung, Auferstehung, ewiges Leben unterbringen. Das hängt man da mal so an den Heiligen Geist an. Das heißt, da merkt man, man muss aufpassen, dass man ein Bekenntnis auch nicht in eine Struktur presst, sonst wird es auch wieder unschön, unästhetisch oder unausgewogen, wie die Reifen, wenn sie nicht gewuchtet sind. Trotzdem hat eine trinitarische Struktur natürlich etwas für sich. Was in den klassisch-christlichen Bekenntnissen allerdings weitgehend fehlt, ist die praktische Dimension des Glaubens, also der Bereich Nachfolge und Jüngerschaft. Die Bekenntnisse sind doch sehr stark intellektuell verortet. Und die Frage ist, ob das einem ganzheitlichen Verständnis angemessen entspricht. Deswegen gehe ich mal gleich weiter zum nächsten Punkt. Christuszentriertes Bekenntnis. Worin liegt die verbindende und verbindliche Mitte des adventistischen Glaubens? Wo ist die alles bestimmende und entscheidende Glaubenswahrheit, das ewige Evangelium, von dem wir sprechen, unter Berufung auf Offenbarung 14, Vers 6, zumindest den Begriff nehmen wir von da. Und die Antwort kann eigentlich nur lauten, diese Mitte des Glaubens und Lebens ist in Jesus Christus, denn die Wahrheit, die wir bekennen, ist Person geworden, ist Mensch geworden. Die Wahrheit, auf die wir uns verlassen, und Wahrheit heißt das, worauf ich mich verlassen kann, Wahrheit hat einen Namen. Sie besteht nicht aus Paragraphen, nicht aus Vorschriften, nicht aus philosophischen Texten, nicht aus ethischen Texten. Wahrheit ist Jesus Christus. Und alle Wahrheiten, wenn es denn biblische und wichtige Wahrheiten sind, sind nichts anderes als Bekenntnis und zeugnishafte Aussagen über Jesus Christus und seine Bedeutung für die Welt, für die Gemeinde und für mein Leben. Ein solches Bekenntnis müsste natürlich in jedem Fall auch wirklich die Form eines Bekenntnisses haben. Und ein Bekenntnis spricht man nicht in der dritten Person, sondern immer in der ersten Person, Singular oder Plural. Also entweder ich glaube oder wir glauben. Entweder ich bekenne oder wir bekennen. Nicht die da oder sie oder er, sondern ich oder wir. Das ist die Sprache des Bekennens. Ein Bekenntnis ist eine persönliche oder kollektive, gemeinsame Form, den Glauben zu bezeugen und ist damit auch unterschieden von einem Referat, von einem Vortrag, einer Vorlesung, einer stringenten Beweisführung. Ein Glaubensbekenntnis bezeugt etwas, was Menschen glauben und versucht nicht, das im Einzelnen zu beweisen. Bekenntnisse beweisen gar nichts. Bekenntnisse zeigen nur, was jemand glaubt, wovon jemand fest überzeugt ist. Ob die Argumente überzeugend sind oder nicht, das muss man persönlich beurteilen. Wer es bezeugt, glaubt es natürlich und hat seine Gründe. Aber ein Glaubensbekenntnis erklärt nicht alle Gründe. Dafür ist es nicht da. Und wenn es ein Bekenntnis ist und nicht ein Buch oder eine Apologetik oder Polemik, dann geht es eben nicht darum, etwas zu verteidigen oder sich gegen andere zu wehren oder andere anzugreifen. Also Apologetik als Verteidigungshaltung ist genauso wenig gefragt wie Polemik, also eine Angriffshaltung. In einem Bekenntnis muss sich niemand rechtfertigen. In einem Bekenntnis sage ich, was ich glaube. Und wenn jemand die Begründung haben will, dann gebe ich sie ihm. Aber das Bekenntnis muss nicht die Begründung enthalten. Ein Bekenntnis enthält auch nicht Bibeltexte, vielleicht biblische Sprache, sehr wohl. Aber die Begründung kann ich nachschieben. Das Bekenntnis ist kurz, knapp, übersichtlich und soll ja, wenn, dann Neugier und Fragen auslösen und nicht schon alles beantworten. Ebenso wenig hat in einem Bekenntnis, nach meinem Verständnis, Polemik einen Platz, also Aussagen über den Antichristen über den Papst, über den Islam, über Mohammed gehören nicht in ein Bekenntnis. Und das nicht nur aus Gründen des Selbstschutzes. Kein Christ und kein Adventist käme auf die Idee, in einem islamischen Land zu sagen, Mohammed ist der Antichrist. Würde nie einer machen. Erstens, weil es das Leben kostet wahrscheinlich, und zweitens, weil damit Mission unmöglich wird. Nur wir im christlichen Kontext erlauben uns, über andere Christen solcher wertenden Aussagen zu machen in der Öffentlichkeit und meinen, das würde zum Adventismus dazugehören als Bekenntnis. Der ist falsch. Aber das ist kein Bekenntnis. Ich kann nicht bekennen, du bist falsch. Ich kann auch nicht bekennen, du bist der Antichrist. Ich kann nur bekennen, ich gehöre zu Jesus Christus und ich will ihm folgen. Ein Bekenntnis sagt etwas über mich, nicht über dich. Deswegen gehört das meines Erachtens auch in kein Bekenntnis. Sechstens, ich finde es gut, wenn ein Bekenntnis sich an biblische Sprache anlehnt. Das ist übrigens bei unseren 28 Glaubensüberzeugungen der Fall, die über weite Strecken biblische Formulierungen und Sprache verwenden. Das hat den Vorteil, dass ein zeit- und kulturübergreifendes Verstehen adventistischer Glaubenslehren erleichtert wird, weil ja alle die gleiche Bibel lesen in allen Kulturen und Sprachen. Und wenn unser Glaubensbekenntnis sich an biblische Sprache anlehnt, dann ist das auch in anderen Sprachen im Grunde das Gleiche. Es ist immer eine Anlehnung, eine biblische Sprache, die wir gemeinsam haben, weil wir die gleiche Bibel lesen. Wenn also wir zu sehr moderne Begriffe, zeitgenössische Denkformen in ein Bekenntnis reinlegen, muss uns bewusst sein, dass in einer anderen Generation oder in einer anderen Kultur das nicht mehr allgemein wirksam ist, weil es zu speziell eine Kultur im Auge hat. Deswegen finde ich es gut, sich an biblische Sprache anzulehnen. Siebtens, ein Bekenntnis, und jetzt bin ich bei inhaltlichen Dingen, verlangt eine Unterordnung unter die Autorität der Heiligen Schrift. Das heißt, ein Bekenntnis muss dem Kriterium der Schriftgemäßheit entsprechen. Ich will es an einem Beispiel illustrieren. Die Gemeindeordnung, also was wir früher Gemeindehandbuch nannten, die Gemeindeordnung von 2012, das ist ein Handbuch, das gibt es, manche von euch haben das, auf Seite 61, gibt es einen alternativen Vorschlag für das Taufbekenntnis. Also ich habe vorhin gesagt, es ist ein Taufbekenntnis mit 510 Wörtern. Das besteht aus 13 Punkten, glaube ich. Es gibt eine Kurzform nach dem Motto, wenn der Taufunterricht gut gelaufen ist, ist das alles bekannt. Warum muss ich dann in einem Taufgottesdienst, wo 20 Gäste sitzen, die ganze Schulklasse ist da, die Arbeitskollegen sind da, da sind Leute da, die noch nie in einer Adventgemeinde waren, und jetzt stelle ich mich vorne hin und frage ab. Alkohol, alles klar? Tabak, alles klar? Schweinefleisch, alles klar? Vegetarisch essen, alles klar? Am besten vegan? Und wenn die Sonne untergeht, aber keine Minute länger. Also, ihr versteht, was ich meine. Wenn ich hier Details des Lebens und Glaubens ausbreite, erwecke ich einen falschen Eindruck. Denn was bei den Leuten hängen bleibt, ist nicht unbedingt das Theologische. Ach so, das darfst du jetzt nicht mehr und das darfst du jetzt nicht mehr und das haben sie dir auch verboten. Was machst du denn dann noch? Also das ist ein wunderbares Antimissionsinstrument. Und deswegen hat die Generalkonferenz in diesem Gemeindehandbuch, ist ja immerhin offiziell beschlossen von der Weltkirche, gesagt, man kann das Ganze sich vereinfachen, indem man bei der Taufe drei Fragen stellt. Jetzt könnt ihr mal euch selber testen, ob ich euch jetzt taufen könnte, wenn ihr es noch nicht wärt. Erste Frage. Habe ich gleich alle drei Fragen? Ja, habe ich, ne? Okay, eins nach dem anderen. Erste Frage. Nimmst du Jesus Christus als deinen persönlichen Heiland und Herrn an und möchtest du in enger Beziehung mit ihm leben? Wunderbar. Das ist die Mitte des Glaubens. Das ist unverzichtbar, selbst wenn es nur drei Fragen sind. Die dritte Frage ist ja auch vernünftig. Wenn jemand getauft werden möchte, muss man ihn fragen, möchtest du getauft werden und in die Freikirche des Syntaxadventisten aufgenommen werden? Das muss man ja fragen, um sicher zu gehen, dass hier nicht einer getauft wird, weil die Großmutter es will. Ich habe das erlebt, das ist nicht zum Lachen, das ist zum Heulen. Ich habe das erlebt und ich habe die Person dreimal gefragt, ist das deine Entscheidung? Aber ja. Ich habe die Person nie wieder nach der Taufe gesehen, weil es war der Wunsch der Großmutter. Wunsch ist etwas untertrieben. Nach dem Motto, willst du deine Ruhe haben, dann tu es. Deswegen muss gefragt werden, ist das dein Wunsch? Okay, also Frage 1 und 3 ist unverzichtbar. Und den ganzen Rest, alle 28 Glaubensüberzeugungen und von mir aus noch 28 weitere, kann man in eine Frage kleiden. Und die heißt, nimmst du die Lehren der Bibel an, wie sie in den Glaubensüberzeugungen der sieben Tagesadventisten zum Ausdruck kommen, vorausgesetzt man hat die kennengelernt, und möchtest du dich mit Gottes Hilfe nach den Weisungen des Wortes Gottes richten? So steht's in der deutschen Gemeindeordnung. Nimmst du die Lehren der Bibel an, wie ich sie dir erklärt habe und wie Adventisten sie in den 28 Punkten zusammengefasst haben, und möchtest du mit Gottes Hilfe nach den Weisungen des Wortes Gottes leben? Also ein Rückbezug nicht auf die Glaubensüberzeugungen, sondern auf die Schrift hinter den Glaubensüberzeugungen. In der englischen Vorlage, im Original, ist das unklar ausgedrückt. Da steht, nimmst du die Lehren der Bibel an, wie sie in den Glaubensüberzeugungen zum Ausdruck kommen, und möchtest du dich mit Gottes Hilfe nach diesen Lehren richten? Und da ist im Englischen nicht klar, ob es sich auf die Bibel bezieht oder auf die 28 Glaubensüberzeugungen. Diese Situation hielt ich für unerträglich. Es kann nicht sein, dass wir unklar lassen, ob jemand, der sich als Adventist taufen lässt, auf das Wort Gottes verpflichtet wird oder auf die Lehren der Kirche. Das darf nicht offen bleiben. Das ist eine... Heute Morgen haben wir im Bibelgespräch über lästliche Sünden und schwere Sünden gesprochen. Das wäre für mich eine tödliche Sünde, theologisch gesprochen. Deswegen haben wir in der deutschen Bearbeitung des Gemeindehandbuchs diese Formulierung geklärt und haben den Rückbezug, der im Englischen möglich ist, hoffentlich auch gemeint ist, aber nicht deutlich wird, deutlich gemacht. Ein Adventist, der in Deutschland getauft wird, wird nicht auf die Glaubenslehren verpflichtet, sondern auf die Heilige Schrift, auf die sich unsere Glaubenslehren berufen. Der Unterschied ist fein, aber gewaltig. Also, Unterordnung unter die Autorität der Schrift ist Teil eines christlich-adventistischen Bekenntnisses. Zurück zu unserer Liste. Punkt 8, konfessionelle Identitätsmerkmale, großes Wort. Ihr könnt auch sagen, es geht darum, dass ein Bekenntnis, das wir ablegen, wenn wir Glauben bekennen, dem entspricht, was diese Glaubensgemeinschaft ja nicht zum ersten Mal formuliert. Da ist ja eine Tradition dahinter, und Tradition ist nichts anderes als der Ausdruck von Erfahrungen, die wir gemacht haben. Erfahrungen, die wir mit Gott gemacht haben. Manche adventistischen Lehren kann man überhaupt nicht erklären ohne die Erfahrung. Beispielsweise die Lehre vom Heiligtum. Ohne die Erfahrung der Enttäuschung und der Zeit danach kann man die Lehre gar nicht erklären. Sie ist ganz schwierig nachzuvollziehen. Wenn man aber die Erfahrung nachvollziehen kann, versteht man die Argumentation und die Schlüsse und das Ergebnis. Das Gleiche gilt für die Auferstehung Jesu. Zu sagen, dass ein Toter lebt, was ist das für eine absurde These? Wenn man aber liest, da sind Leute, die haben den beerdigt und die haben ihn beklagt und dann gehen sie zum Friedhof und dann ist da ein Loch. Was sagst du denn dann, wenn der sagt, das Ding ist leer? Und wenn der sagt, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn berührt. Was sagst du denn dann, wenn er das bekennt? Das ist christliches Bekenntnis. Wir bekennen, was wir erfahren haben, und das geben wir weiter. Das überliefern wir, und deswegen gehört zu einem Bekenntnis auch das, was andere erfahren und erlebt haben. Und für Siebenten-Tags-Adventisten heißt das, dass ein adventistisches Bekenntnis auch adventistisch riechen und schmecken darf. Es ist ein adventistisches Bekenntnis, adventistisch-christlich und nicht baptistisch, katholisch, orthodox, reformiert, anglikanisch-christlich. Es ist adventistisch-christlich. Und wenn ich mich frage, was zu einem Stallgeruch eines adventistisch-christlichen Bekenntnisses gehört, dann nenne ich einfach mal die drei Dinge, die wir als Adventisten in unserem Namen tragen. Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten. Und an der Stelle gefällt mir das Wort Gemeinschaft, das wir aus gutem Grund mit Freikirche ersetzt haben für die Öffentlichkeit. Aber ich hoffe und wünsche mir, dass wir nach innen immer uns als Gemeinschaft verstehen, als Familie, als eine weltweite Familie. Heute sagen wir mit einem gewissen Stolz, wir sind eine Weltkirche. Es gibt nur zwei, die da drüben und wir. Ist das jetzt Demut oder was immer? In jedem Fall zum Bekenntnis gehört das Wir. Und für ein adventistisches Bekenntnis gehört die Erkenntnis und das Zeugnis, dass Gott uns mit dem Sabbat, mit der Schöpfung ein Angebot gibt, das so grundlegend ist, dass es unser ganzes Leben durchzieht und wir unsere Arbeit, unsere Freizeit, unser ganzes Leben nach diesem Geschenk eintakten und ausrichten. Der Sabbat ist ein Geschenk, das uns Gottes Liebe zeigt und wir können gar nicht mehr widerstehen und feiern mit ihm diesen Tag. Das ist nichts Gesetzliches. Das ist Evangelium pur. Das ist Freiheit, wie Gott sie gemeint hat. Und übrigens, der Sabbat ist nicht für Adventisten gemacht. Der Sabbat ist für den Menschen gemacht, für die Menschheit. Das müssen wir Adventisten vielleicht auch noch lernen, dass der Sabbat gar nicht für uns da ist, sondern für die Welt, in der wir leben. Und drittens, natürlich kann man schlecht Adventist sein ohne Advent und ohne Hoffnung. Das heißt, dass die Ausrichtung der Gegenwart immer mit Blick auf die Zukunft erfolgt. Nicht, dass wir uns weltvergessen auf eine imaginäre Zukunft richten, sondern dass die Zukunft ihr Licht, nicht ihre Schatten, ihr Licht vorauswirft und unsere Gegenwart prägt und unser Verhalten in der Gegenwart bestimmt. Das wären für mich unverzichtbare konfessionelle Kennzeichen eines adventistischen Bekenntnisses. Und dann muss ein solches Bekenntnis natürlich auch in die Zeit hineinsprechen, also zeitgemäß sein, relevant für die Kultur, in der es ausgesprochen wird. Ich nenne euch vier Beispiele in unserem jetzigen Bekenntnistext, den Glaubensüberzeugungen. Artikel 6 und 7 sprechen von der Schöpfung, vom Schöpfungsauftrag und von der Umweltverantwortung. Das ist Teil des adventistischen Bekenntnisses, auch wenn, wie mir scheint, viele Adventisten das noch nicht so richtig gewichtet haben. Hat ja keiner was dagegen, dass wir den Müll trennen. Aber dass es wirklich wichtig wäre, Energiesparlampen zu verwenden, ist noch nicht überall angekommen, aber bei vielen schon. Also diese Verantwortung für Schöpfung und Umwelt ist ganz offiziell Teil unseres Bekenntnisses und daran merken wir, da kann im Text manches stehen, was noch nicht heißt, dass die Gemeinde danach immer lebt. In Artikel 11 geht es um das Wachsen in Christus. Dieser Artikel ist 2005 hinzugekommen, weil die Generalkonferenz gemerkt hat, dass in vielen Teilen der Welt, nämlich in den Kulturen, in denen der Glaube an Geister und Dämonen vorherrschend ist und auch Adventisten von diesem Dämonenglauben mitgeprägt sind, weil man ja seine Vergangenheit nicht einfach abschütteln kann, wie man das Nachthemd wechselt. Und deswegen ist ein Paragraph über die Macht über die bösen Mächte. Nun war die Generalkonferenz sich bewusst, dass nicht nur wir Deutschen dann sagen würden, oh, das brauchen wir doch nicht, wir glauben ja sowas eh nicht, also brauchen wir so einen Artikel nicht. Uns reicht, was wir haben, das ist schon zu viel. Jetzt kommt da noch einer dazu. Auf der anderen Seite ein solidarisches Denken nach dem Motto, wenn ein Glied leidet, leiden alle mit und wenn die Afrikaner sich vor bösen Geistern fürchten, dann verstehe ich sie und dann möchte ich ihnen helfen, diese Furcht vor bösen Geistern zu überwinden. Also haben wir jetzt in Paragraph 11 einen Text, der uns sagt, wir bezeugen, wir brauchen uns vor bösen Geistern nicht zu fürchten und im Übrigen wollen wir alle in Christus wachsen. Man hat hier eine, wie ich finde, sehr geschickte Art gefunden, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, nämlich diesem Bedürfnis, in bestimmten Kulturen entgegenzukommen und gleichzeitig für die ganze Weltkirche etwas Hilfreiches zu sagen über, wir wollen wachsen in unserem Glauben. Ein Versuch, der Zeit gemäß zu sprechen. In Artikel 14 wird die Einheit der Gemeinde betont und dort gibt es Begriffe wie eins, gleich, brüderlich. Neudeutsch heißt das Nicht-Diskriminierung. In unserem Bekenntnis ist ganz klar die Aussage, wir diskriminieren nicht wegen Geschlecht, Hautfarbe, gesellschaftlicher Stand, Ansehen, Geschlecht. Damit ist, mit Verlaub, die Frage der Frauenordination längst beantwortet durch unser Bekenntnis. Ist längst beantwortet, steht ja drin. Aber es ist für mich wieder ein Zeichen, dass wir etwas bekennen können mit schönen Worten, die sich die Theologen ausgedacht haben. Ich danke Ihnen, ich bin ja selber einer und habe Freude daran, sowas zu tun. Aber da schreiben wir Texte hin und die Gemeinde weiß im Grunde gar nichts davon. Oder, sage ich es mal vorsichtiger, es steht zwar drin, aber was das bedeutet, dass damit eigentlich schon eine Richtung gegeben ist, ist damit noch längst nicht klar. Das ist eben der Nachteil von solchen klaren, kurzen Texten. Da kann man sagen, ja, aber was es dann bedeutet, das zeigt sich dann an anderer Stelle. Und nicht mehr in einem Bekenntnistext, sondern im gelebten Gemeindeleben, an anderer Stelle des Gemeindehandbuchs. Aber eins ist klar, die Nichtdiskriminierung ist in Artikel 14 sehr klar und ist für mich ein höchst relevanter Glaubenspunkt. Den gab es vor 30 Jahren noch nicht, vor 40 Jahren. Da waren unsere schwarzen Geschwister noch schön säuberlich getrennt. Zum Teil sind sie es heute noch. Und die Frage ist, wie drücken wir dieses Miteinander aus? Und wir haben hier nicht die Frage von Schwarz und Weiß, wir haben hier die Frage von Einheimischen und Zugewanderten. Wo bringen wir sie denn alle um, die Zehntausende? In unserer Stadt, aber möglichst nicht neben der Adventgemeinde. Und auch nicht neben meinem Häuschen. Und auch nicht neben meinem Geschäft, sonst läuft mir die Kundschaft weg. Also überall, aber nicht bei uns. Große Herausforderungen kommen auf uns zu, ihr Lieben. Wir sind schon mittendrin. Zehntens und letztens, prinzipielle Offenheit und Unabgeschlossenheit. Ein Glaubensbekenntnis ist nicht die letztverbindliche Wahrheit selbst, sondern ein authentisches Zeugnis dieser Wahrheit. Und damit prinzipiell unabgeschlossen. Ein Bekenntnis kann nie fertig sein, weil wir auf etwas hinweisen, was größer ist als wir selbst. Insofern muss ein Bekenntnis immer offen bleiben für inhaltliche Ergänzungen, Veränderungen, ja, Korrekturen und Revisionen. Deshalb ist es tatsächlich primär deskriptiv, informativ und instruktiv, mehr als präskriptiv, normativ, vorschreibend. Denn es untersteht und unterliegt ja stets der verbindlichen Autorität der Heiligen Schrift und wird von ihr beurteilt. Und dieses Beurteilen müssen natürlich wir machen, es geht ja nicht anders. Wer soll denn beurteilen, ob ein adventistisches Bekenntnis schriftgemäß ist, wenn nicht wir Adventisten? Um es also überhaupt der Schrift anpassen zu können, müssen wir den Mut haben, es zu beurteilen. Das heißt, das, was wir bekennen, müssen wir selbst in Frage stellen, ob es wirklich der Schrift entspricht. Wenn wir diese kritische Rückfrage an unser Bekenntnis nicht mehr stellen, sind wir nicht mehr schriftgemäß. In unserer Präambel der Glaubensüberzeugungen wird das ja ausdrücklich betont. Über diese Präambel gibt es übrigens in dem dicken Buch, was Adventisten glauben, was von der Generalkonferenz rausgegeben wurde, über die 27 Glaubensüberzeugungen. Jetzt sind sie 28, aber das Buch hat man nicht geändert. Das Buch gibt es immer noch, dickes Buch, 400 Seiten oder was, über die 27. Die Präambel ist dort nicht kommentiert. Auch in der englischen Ausgabe, auch in der revidierten englischen Ausgabe, wo es 28 Artikel beschrieben werden, gibt es immer noch keinen Artikel über die Präambel. Es ist eigentlich völlig unverständlich, dass der wichtigste Text des Glaubensbekenntnisses, nämlich die Vorrede, was das Ganze soll, nicht kommentiert wird. In dem deutschen Buch über die Glaubensüberzeugung findet ihr darüber ein Kapitel. Die Präambel lautet, Siebentagsadventisten anerkennen allein die Bibel als Richtschnur ihres Glaubens und betrachten die folgenden Glaubensüberzeugungen als grundlegende Lehren der Heiligen Schrift. Ja, wir bekennen, unser Glaube ist biblisch. Das glauben wir, das bezeugen wir. Diese Glaubensaussagen stellen dar, wie die Gemeinde die biblische Lehre versteht und bezeugt. Eine Neufassung ist anlässlich einer Vollversammlung der Generalkonferenz, ihr wisst, der Beschluss von 1951, dann zu erwarten, wenn die Gemeinde durch den Heiligen Geist, jetzt kommen zwei Möglichkeiten, entweder zu einem tieferen Verständnis der biblischen Wahrheit gelangt oder bessere Formulierungen findet, um die Lehren des Heiligen Gotteswortes auszudrücken. Im Grunde ist das Gleiche, denn wenn man ein besseres Verständnis der Wahrheit hat, dann sucht man bessere Formulierungen. Und wenn man bessere Formulierungen hat, dann deshalb, weil man denkt, man hat es besser verstanden und kann es besser ausdrücken. Im Grunde heißt das, wir bekennen die Wahrheit, die Gott uns offenbart hat, die wir erkannt haben, und gleichzeitig bleiben wir offen für neue Erkenntnisse in der Zukunft. Und darum muss ein solches Bekenntnis prinzipiell offen und unabgeschlossen bleiben. So viel zu meinem Wunschkennzeichen. Was bist du bereit dafür zu bezahlen? Mehr als für ein Nummernschild. Hält ja vielleicht auch länger als 4 oder 5 Jahre. So, ich möchte euch jetzt 3 Beispiele nennen für einen christlich-adventistischen Bekenntnistext. Was war das jetzt hier? Aha. Ach so, ja genau. Das erste Beispiel ist gar nicht ursprünglich adventistisch. Es ist das sogenannte Apostolikum. Das kommt zwar nicht von den Aposteln, das heißt nur so, aber es kommt aus frühchristlicher Zeit. Es ist das Bekenntnis, das seinen festen Platz in der kirchlichen Gottesdienstliturgie hat. Es ist das Bekenntnis, über das Bruder W.R. Beach 1971 dieses schon erwähnte Buch geschrieben hat, The Creed That Changed the World, das Credo, das die Welt veränderte, indem er kein kritisches Wort oder keine kritische Haltung gegenüber diesem traditionellen kirchlichen Bekenntnis einnimmt, im Gegenteil ein positives Wort nach dem Motto, jawohl, wir Christen brauchen solche Bekenntnisse, weil wir gemeinsam etwas bekennen wollen. Seit diesem Buch haben wir also öffentlich erklärt, dass wir gegenüber Glaubensbekenntnissen eine positive Einstellung haben, wobei dieses Buch natürlich verschüttlich auch den allerwenigsten begegnet ist. Etwas bekannter in Europa war das Büchlein So Much in Common. Es hatte zwischen 1965 und 1969 Gespräche zwischen unserer Kirchenleitung hier in Europa und dem Weltrat der Kirchen, dem Ökumenischen Rat der Kirchen in Genf gegeben. Einige von euch haben das noch gut in Erinnerung. Ich weiß nicht, wer von euch dabei war, aber zumindest kennen wir Kollegen, die da die Gespräche mitgeführt haben. Und in diesem Buch wird auch positiv vermerkt, dass Siebenten-Tags-Adventisten den altkirchlichen Glaubensbekenntnissen gegenüber eine grundsätzlich positive Einstellung haben. Das hätte ich vor 50, 60, 70 Jahren, das ist schon 50 Jahre her fast, aber damals war das für mich noch einigermaßen neu. Dieses Bekenntnis lautet, es ist ein trinitarisches Bekenntnis, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Und nun kommt ein christologisches Bekenntnis, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. An dieser Stelle wird es ein bisschen kritisch für Adventisten, wenn da Hölle steht, ja, aber es ist das Reich des Todes, das kann man also durchaus biblisch interpretieren. Am 3. Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Implizit ist hier seine Rolle als Priester mitgedacht, nicht ursprünglich vielleicht von den Schreibern gedacht, aber für Adventisten durchaus mitdenkbar. Ohne Probleme, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und jetzt kommt der 3. Artikel, in dem sozusagen der ganze übrig gebliebene Rest reinkommt. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Haben wir alles im Konfirmationsunterricht gelernt, das muss man aufsagen. Ob man es glaubt, naja, wer kann das heute noch glauben, aber es gehört eben zur Liturgie. Der Vorteil eines solchen Bekenntnisses liegt auf der Hand, man spricht den Glauben aus, der Nachteil ist, man spricht ihn aus und man glaubt trotzdem nicht mehr. Man kann durch ein solches gesprochenes Bekenntnis den Glauben nicht wiederherholen, den viele Kirchenmitglieder verloren haben. Und selbst wenn sie zur Kirche gehen, das Bekenntnis sprechen und der Pfarrer es vorspricht, er denkt sich längst seinen Teil. Aber er kann die Liturgie und Gottesdienstordnung ja nicht ändern, also betet er vor und die anderen sprechen nach und nachher lebt jeder sein Leben. Es gibt eine adventistische Version, eines solchen trinitarischen, an diesem apostolischen Glaubensbekenntnis orientierten Version. Die findet ihr in dem Buch Hoffnung, die uns trägt, ganz hinten. Das habe ich dort formuliert. Wenn es euch interessiert, könnt ihr es da mal nachlesen. Ich will euch jetzt das zweite Bekenntnis vorstellen. Jetzt brauchen wir unsere liebe Klavierspielerin wieder. Wo ist sie? Da ist sie. Und jetzt singen wir gemeinsam dieses Bekenntnis. Und ich lade euch ein, dieses Bekenntnis mitzusingen aus vollem Herzen und frischer Brust, wenn es euch danach ist. Und wenn ihr es nicht bekennen wollt oder könnt, dann schweigt und freut euch an der Melodie. Bitte bekennt es nur, wenn ihr es bekennen wollt. Es ist ein Bekenntnislied. Wir singen jetzt nicht zur Überleitung und nicht zum Abschluss und nicht zur Eröffnung. Wir singen jetzt zum Bekenntnis. Und was ein Bekenntnis ist, stehen wir dazu auf. Und das tut euch allen gut fürs Herz und für den Glauben. Noch einmal die Melodie bitte und dann singen wir einfach die drei Strophen. Ich glaube an den Vater im Himmel, den Schöpfer, der der Welt Leben gibt, allmächtig und barmherzig und gnädig, der seine Kinder unendlich liebt. Verlass ich mich, darauf vertraue ist mein Lebensgrund. Ich glaube an den Sohn Jesus Christus, ganz Gott und doch ganz Mensch, so wie wir. Am Kreuz gestorben und auferstanden, er ist der Herr, sein Reich ist schon hier. Auch verlass ich mich, darauf vertraue ich. Ich bin mit Gott im Bund, das ist mein Lebensgrund. Ich glaube an die Kraft seines Geistes, der uns lebendig macht und befreit, der uns zusammenführt als Gemeinschaft, der Leben gibt bis in Ewigkeit. Darauf verlass ich mich, darauf vertraue ich. Ich bin mit Gott im Bund, das ist mein Lebensgrund. Und ihr merkt, dass das Lied gar nicht fertig ist. Es endet mit einem Akkord, der eigentlich die nächste Strophe erwarten lässt. Und noch eine Strophe. Und noch eine Strophe. So ist ein Bekenntnis. Es hört nicht auf. Es will immer wieder neu gesagt und gesungen werden. Ich könnte dieses Lied jeden Sabbat singen. Ich wollte nicht jeden Sabbat ein Bekenntnis im Chor sprechen. Dazu bin ich zu individualistisch. Ich will meine eigene Betonung haben und nicht in einen Sing-Sang kommen. Aber so ein Lied, da kann ich meine Seele reinlegen. Darauf verlasse ich mich. Das bekenne ich. Das ist mein Lebensgrund. Als Adventist hindert mich nichts, dieses wunderschöne Lied zu singen, mit allen, die es bekennen wollen. Ich habe schon überlegt, ob ich es wagen sollte, noch eine vierte Strophe zu basteln. Das ist natürlich dann gar nicht mehr trinitarisch, ne? Aber ich vermisse zwei Dinge in diesem Lied. So schön wie es ist, Albert Frey, dir sei Dank. Du hast tolle Lieder geschrieben mit tiefen Texten. Ich bin begeistert. Aber hier ist kein Wort über die Auferstehung, auf die wir warten, kein Wort über das Wiederkommen Jesu und kein Wort über das rettende Gericht Gottes. Also die Betonung dieses Bekenntnisses ist auf das Hier und Heute. Das ist gut, aber noch nicht ganz vollständig. Aber es gibt ja nichts Vollkommenes in dieser Welt. Auch ein Bekenntnis ist unvollkommen und trotzdem singe ich es gern. Und vielleicht gelingt es dir, deinen Glauben so zu bekennen, dass alle sagen, so ist es. Da ist alles drin. Und dann wird es zum Dogma. Und dann ist die Furcht vor dem Irrtum schon wieder der Irrtum selbst. Ein letztes Beispiel. Das adventistische Taufbekenntnis in der Taufurkunde, mit der die wenigsten von euch beglückt wurden, weil ihr schon vorher getauft wurde, wenn ich so die Altersgruppe richtig überschätze. Das traditionelle Taufbekenntnis hat 13 Fragen, steht in der Gemeindeordnung, hat 500 Wörter. Es gibt auf dieser neuen Taufurkunde ein Bekenntnis, das wir als Arbeitskreis Predigtamt formuliert haben und das dann auch durch die Ausschüsse gegangen sind. Es ist also beschlossen, nicht bei einer Generalkonferenz, gebe ich ja zu, aber es steht auf der Taufurkunde der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland und hat tatsächlich nur 250 Worte. Und die lese ich euch jetzt mal vor und ihr könnt dann überlegen, oder Träder, ob ihr auf dieses Bekenntnis jemand getauft hättet. Ich kann mich noch erinnern an Taufen, wo du Bekenntnisse erfordert hast. Oder ob ihr dieses Bekenntnis mitsprechen wolltet. Ich glaube an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Ich glaube an Jesus Christus, der Mensch geworden und für die Sünden der Welt gestorben ist. Durch seinen Tod am Kreuz hat er uns mit Gott versöhnt und schenkt uns ewiges Leben. Er ist auferstanden und dient als unser Fürsprecher beim Vater. Als Retter und Richter der Welt wird er bald wiederkommen, um sein ewiges Reich aufzurichten. Ich bekenne mich zu Jesus Christus als meinem Schöpfer und Erlöser. Allein aus seiner Gnade bin ich vor Gott gerechtfertigt und geheiligt. Durch den Glauben an ihn darf ich meines Heils gewiss sein. Weil er mich liebt, vergibt er mir alle meine Sünden und schenkt mir die Kraft, ein neues Leben zu führen. Aus Dankbarkeit und Liebe zu Gott will ich mein Leben in Übereinstimmung mit seinem Willen führen, wie es die Bibel lehrt. Als besonderes Geschenk hat Jesus den Sabbat eingesetzt, den ich nach seinem Vorbild heiligen will. Mit Gottes Hilfe will ich Leib und Seele als Tempel des Heiligen Geistes achten und entsprechend den göttlichen Weisungen verantwortlich leben. Befähigt durch den Heiligen Geist bin ich als Jüngerin Jesu bereit, in der Gemeinde mitzuarbeiten. Ich will meine Zeit und Fähigkeiten für Gott und die Mitmenschen einsetzen und auch durch Zehnten und Gaben Gott ehren und sein Werk fördern. Als Botschafterin Jesu will ich meinen Glauben durch Wort und Tat bezeugen. Gott hat mich in seine Nachfolge gerufen und als sein Kind angenommen. Durch die Taufe bin ich Teil am Leib Jesu Christi. Es ist mein Wunsch, Mitglied in der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten zu sein. Soweit dieses Taufbekenntnis. Zum Schluss ein paar kurze Sätze des Ausblicks. Was erwartet uns auf der Generalkonferenz im Juli, in der die adventistischen Glaubensüberzeugungen leicht, aber deutlich revidiert werden sollen? Die wichtigste vorgeschlagene Änderung betrifft Glaubensartikel Nummer 6 über die Schöpfung. Bisher hieß es, Gott hat in 6 Tagen Himmel und Erde geschaffen und alles, was darin lebt, und ruhte am 7. Tag jener ersten Woche. Der Vorschlag lautet, dass diese Formulierung in 6 Tagen ergänzt wird durch das Wort kürzlich, recent. Wir müssen sehen, wie man das übersetzt, wenn es denn beschlossen wird. Im Englischen heißt es in a recent 6-day creation. Also in einer noch nicht lange zurückliegenden 6-Tage-Schöpfung. Das Wort recent ist der eine Punkt, den die es vorgeschlagen haben, hineinfügen wollen, um deutlich zu machen, dass wir uns distanzieren von einem evolutionistischen Konzept von Millionen, Milliarden von Jahren. Ohne das jetzt so direkt auszudrücken durch das Wort Reason, soll das deutlich gemacht werden. Ich habe gestern eine E-Mail gelesen von einem Adventisten, der nicht an die Sechstageschöpfung vor 6000 Jahren glaubt und der sich bei Woodrow Wilson öffentlich bedankt hat für diese Formulierung Reasoned, weil er sagt, wenn ich mir vorstelle, dass Gott ewig existiert, dann sind 13 Milliarden Jahre ziemlich kürzlich. Und er sagt, ich kann als Adventist gut weiterleben mit dieser Formulierung, die Schöpfung war kürzlich, weil in den Dimensionen Gottes ist das wirklich erst nur ein Moment gewesen. Das bezeugt aber nur das, was vorher schon gesagt wurde, nämlich, dass jede Formulierung interpretationsfähig ist. Der Hauptgrund, warum diese Änderungen überhaupt vorgeschlagen werden, ist, um zu verhindern, dass man das adventistische Bekenntnis zur Schöpfung auch anders verstehen kann als traditionell. Das ist also der ausdrückliche Grund. Wir wollen verhindern, dass Vorstellungen einer Creatio Continua, einer theologischen Entwicklung, dass also Evolution und Schöpfung verbunden werden können, theistische Evolution. Wir wollen das ausdrücklich ausschließen, deswegen schreiben wir hinein kürzlich und eine zweite Hinzufügung, 6 buchstäbliche Tage. Das Wort literal soll eingefügt werden. Also der Grund ist, das will ich jetzt bewusst aussprechen, nicht unser Zeugnis nach außen zu verstärken, Brücken zu bauen zur Gesellschaft, damit sie unseren Glauben besser versteht. Sondern der Grund ist, zu verhindern, dass nach innen her unterschiedliche Auslegungen sich gleichwertig nebeneinander ausbreiten. Hier ist also, das ist im Grunde ein Instrument der, sag ich mal, Erziehung nach innen. Und dieser Brief an Bruder Wilson, der da wohl diese Woche geschrieben wurde, ich danke dir, dass das Wort Reason drin steht, weil dann kann ich gut weiterleben, zeigt, dass jeder Versuch durch einen Text diese Interpretation zu verhindern, nur zu neuen Interpretationen führt. Und das könnte man jetzt sicherlich noch ein paar Mal weiterführen. Und die Frage ist, wem das dann nutzt. Wir werden sehen, was nachher rauskommt. Noch sind die Eier nicht ausgebrütet. Sie sind schon gelegt, aber noch nicht ausgebrütet. Und die Generalkonferenz wird noch eine Diskussion haben, eine lebhafte, über diese Frage, wie formulieren wir das dann genau. Die anderen Veränderungen sind relativ minimal. Es werden Wiederholungen ausgemerzt, inklusive Sprache wird verwendet, also männliche, weibliche Sprache, ausgeglichene Zeichensetzung korrektieren. Inhaltlich gibt es noch 2 Formulierungen, die von Bedeutung sind. Man spricht statt von Marriage Partners, von Ehepartnern, spricht man ausdrücklich von Mann und Frau. Das ist auch ein Kommentar zu gesellschaftlichen Entwicklungen in der Gesellschaft und auch in der Kirche. Und es soll der Satz hinzugefügt werden, dass Gott sowohl Single People als auch Married People akzeptiert, was wir auch schon wussten, aber noch nicht so deutlich gesagt haben. Man muss nicht verheiratet sein als Adventist. Gott hat die Singles genauso lieb. Ist auch ein Bekenntnis zu einer veränderten gesellschaftlichen Situation. Denn früher war es klar, man musste verheiratet sein. Dann war man ein ordentlicher Christ und Adventist. Heute heißt es, muss ja eigentlich auch nicht sein. Paulus redet von der Geistesgabe des Alleinstehenden. Meine letzten Worte, wohin steuert der Adventismus jetzt, wohin führt uns das Ganze? Ich behaupte ja nicht, Prophet zu sein, will mich auch nicht als solcher versuchen. Aber die Entwicklungen der letzten 30 Jahre, ziemlich genau, veranlassen mich zu ein paar abschließenden offenen Bemerkungen. Seit Mitte der 80er Jahre gibt es eine neue Entwicklung im Adventismus. Interessanterweise, meine Doktorarbeit über die Entwicklung adventistischer Glaubenslehren endete 1985. Und ich habe, nachdem ich die Arbeit ja erst 1995 dann verteidigt habe, man muss ja als Historiker ein bisschen Abstand halten zur Geschichte, sonst ist man kein Historiker, sondern Zeitgenosse, waren also 10 Jahre, das ist so die Minimum-Schamfrist, die man einhalten muss, habe ich aber schon gemerkt, dass sich zwischen 1985 und 1995 Dinge deutlich verändern in unserer Kirche und habe eine Fußnote eingefügt, die ist eine Seite lang, aber es ist nur eine Fußnote. Und da habe ich aufgezählt, dass ich neue Töne höre, dass sich neue Entwicklungen anbahnen. Und da habe ich genannt Adventist Theological Society, ATS, in Deutschland ja auch keine Unbekannte, Adventist Affirm und andere ähnliche Gruppen, die alle zur gleichen Zeit wie Pilze aus dem Boden erwachsen sind geistig geleitet durch den geschätzten Gerhard Hasel von Andrews University und anderen, bis heute, er ja nicht mehr. Und diese Entwicklungen haben deutlich gemacht, dass es eine Reaktion in unserer Kirche gibt auf das, was in den 60er und 70er Jahren wieder so ein, ich sage es mit ganzer Vorsicht, einen gewissen liberalen Trend gebracht haben. Also die Begriffe liberal und fundamentalistisch im Adventismus zu verwenden, ist höchst gefährlich, weil es sind Kampfbegriffe und die Wirklichkeit ist oft ein bisschen milder, als die Begriffe klingen, liberal und konservativ, ist alles gar nicht so schlimm. Aber diese Polarisierung ist sehr deutlich seit dieser Zeit, weil sich die Richtungen aufschaukeln. Das, was in den 60er Jahren so, ne, 68, habe ich Abitur gemacht, ich bin 68er, sage ich immer, auf der Marienhöhe, das war eine Zeit, meine Studenten heute sind so brav, ich kenne die gar nicht wieder, die Welt, hat sie so verändert. Ja? Also das, was so in den 60er, 70er Jahren so eine gewisse, ich sage mal positiv, Aufbruchsstimmung war, ist in den 80er, 90er Jahren durch eine andere Aufbruchsstimmung, nämlich wieder mehr zurück zu den Vätern, wieder konterkariert worden. Also das sind so Lager, die sich ein bisschen aufschaukeln. Seit 2010, man kann das ja ziemlich genau datieren, seit der letzten Generalkonferenz, durch die personellen Veränderungen, haben wir eine Verstärkung eines Trendes, nämlich dieses Trendes der letzten 30 Jahre. Die Folgen sind noch nicht absehbar. Es ist noch nicht klar, welche Tendenzen unserer Kirche sich mittel- oder langfristig durchsetzen werden. Ich stelle aber eine zunehmende Polarisierung in unserer Kirche fest, zunehmende Tendenzen zur Ausgrenzung, und darüber haben wir ja vorhin schon gesprochen, deswegen erwähne ich das, Ausgrenzung anstatt Integration. Und das hat mit der Veränderung der Glaubensüberzeugungen jetzt unmittelbar zu tun. Denn diese Veränderungen, die vorgeschlagen werden, haben etwas mit dem Miteinander zu tun und mit der Frage, wollen wir integrieren? Oder wollen wir sichten? Und sichten heißt auf Deutsch spalten. Ganz klar. Sichtung ist Spaltung. Sie kann gewollt sein und nicht gewollt sein. Aber sie ist Spaltung, sie ist Trennung, sie ist Abgrenzung, Distanzierung nach innen und nach außen. Es bleibt abzuwarten, welche Strömungen im Adventismus mittel- und langfristig die Oberhand gewinnen. Das hat immer auch mit Personen zu tun, aber nicht nur mit Personen, sondern auch mit Zeitgeist. Und es bleibt abzuwarten, wie sich die Säkularisierung und die Postmoderne auf die weltweite Freikirche auswirken werden, denn Postmoderne und Säkularisierung sind beileibe keine westlichen Vorrechte. Die greifen in den großen Städten der Welt, auch in Afrika und Asien, genauso wie bei uns. In unseren Großstädten und Regionen. Die junge Generation wird es entscheiden. Und viele von uns werden dabei nur noch Zuschauer sein. Vielleicht auch Anteilnehmende, Fürbittende, damit eine nächste Generation den Adventismus in die Zukunft trägt. Schließen möchte ich mit der Aufforderung des Apostels Paulus, die ich am Anfang schon mal erwähnt habe. Und ich meine sie so persönlich, wie ich sie auch betonen werde. Christus, der Herr, soll der Mittelpunkt eures Lebens sein. Seid immer dazu bereit, denen Rede und Antwort zu stehen, die euch nach eurem Glauben und eurer Hoffnung fragen. Ich bedanke mich sehr für eure lange und gute Aufmerksamkeit.